I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil bei Alle Zeit der Welt mit jemand Preußen. Mit unserem Gast Vincent heute wieder. Vincent ist da als Preußen-Experte. Letztes Mal haben wir sehr viel Vorarbeit geleistet und so ein bisschen darüber geredet, wie es überhaupt zu etwas kam, was Preußen hieß. So, wir haben ein bisschen über die Prussen geredet, den heidnischen, baltischen Stamm, der da im Mittelalter gelebt hat oder da schon lange gelebt hat, bis dann die baltischen Kreuzzüge losbrachen und die Deutschordensritter, deren Vorgeschichte wir uns angeschaut haben, dann begonnen haben, dort einen christlichen Ordensstaat zu errichten. Und wir haben über die Mark Brandenburg geredet, ein bisschen über die Askanier, wie es dazu kam, dass die Hohenzollern dann am Ende aus Nürnberg dazu erhoben werden, dass ihnen die Mark Brandenburg gehört, und sind am Ende dann damit geendet, dass es ein Herzogtum Preußen gibt, was außerhalb des Heiligen Römischen Reiches liegt, wo ein Hohenzollern-Herrscher herrscht und gleichzeitig ein Verwandter von ihm in der Mark Brandenburg herrscht. Also wir haben zwei Hohenzollern, die die beiden Gebiete separat beherrschen. Und, ja, so weit sind wir letztes Mal gekommen. Das ist jetzt meine ganz, ganz kurze Kurzzusammenfassung. Und was passiert denn dann?
Ja, was passiert denn dann, ist die Frage. Wie gesagt, wir haben jetzt dieselbe Familie in zwei unterschiedlichen Fürstentümern, die dann ja irgendwann zusammenkommen und dann später das Königreich Preußen begründen, mehr oder weniger. Auf der einen Seite haben wir die brandenburgischen Hohenzollern, auf der anderen Seite eben die Hohenzollern. Ich habe den Namen der Linie leider gerade vergessen. Wie sie zusammenkommen, ist, dass der damalige Kurfürst Georg Wilhelm seine Tochter verheiratet an den Herzog von Preußen, der auch wiederum ohne Nachkommen stirbt. Und so geht automatisch das Herzogtum Preußen 1618 an die brandenburgischen Hohenzollern. Und so entsteht auch die Personalunion Brandenburg-Preußen. Nichtsdestotrotz ist das Herzogtum Preußen nach wie vor unter polnischer Oberhoheit, während ja, wie gesagt, Brandenburg, der brandenburgische Teil, bereits in Besitz steht. Wie gelangen jetzt die Hohenzollern zur vollen Souveränität ihrer Staatsgebiete? Da muss ich jetzt einen kleinen Fast-Forward hier machen. Im Nordischen Krieg um 1650 befinden sich Schweden und Polen in einem Krieg. Preußen oder Brandenburg-Preußen hatte auch was mit zu tun, unter dem dann später genannten großen Kurfürsten, der es schafft, die Schweden abzuwehren und auch Preußen bzw. Brandenburg-Preußen zu einer Mittelmacht in Europa zu etablieren. Gleichzeitig ging Polen relativ geschwächt aus diesen ganzen Konflikten hervor, und er möchte sich natürlich, einen Schutzmacht wäre jetzt zu viel gesagt, aber zumindest mal militärischen Schutz zusichern lassen. Den gewährt auch der große Kurfürst, dem polnischen König, und sagt ihm, ja, ich beschütze dich gerne. So, ich habe hier mittlerweile ein gutes stehendes Heer. Aber was hast du denn zu bieten? Und der polnische König gewährt dann den Hohenzollern die volle Souveränität über das Herzogtum Preußen. Das heißt, dass die Hohenzollern jetzt mächtig aus diesem Konflikt hervorgehen und eben auf ihren beiden Staatsgebieten tun und lassen können, was sie wollen.
Und dieses stehende Heer, was ihnen dieses Privileg einbringt am Ende und dann eben zu diesem großen Mittel der Diplomatie wird, zu sagen, ich habe hier eine dicke Armee und was kriege ich dafür im Austausch, wie du so schön gesagt hast, die entsteht eben vor allem auch im Rahmen des 30-jährigen Krieges, weil wir den 30-jährigen Krieg als das große Trauma, dieses urdeutsche Trauma haben, was wir danach immer wieder bis im Schlieffenplan im Ersten Weltkrieg wiederfinden. Diese Idee, dass man verhindern muss, dass auf deutschem Boden wieder Krieg geführt wird wie im 30-jährigen Krieg. Und wir werden da mal eigene Folgen zu machen. Wir haben gerade eben schon separat drüber geredet, dass das mal kommen wird, die Folgen zum 30-jährigen Krieg. Aber nur so viel hier dazu, der 30-jährige Krieg war ein Konflikt, wo aus ganz Europa sich Truppen, Armeen, Söldnerheere auf deutschem Boden für 30 Jahre lang bekämpft haben. Und wir haben eine Entvölkerung, wenn ihr auf eine heutige Karte der Bundesrepublik Deutschland schaut, vom Nordosten bis zum Südwesten, könnt ihr so einen dicken, so, ne, die Hälfte so einmal quer durchziehen der Fläche, so einen dicken Balken drüberlegen von Südwest nach Nordost. Und in diesem Gebiet wurden teilweise bis zu 2/3 entvölkert. Also wir haben extrem hohe Sterberaten in diesen Gebieten, weil da einfach 30 Jahre lang erobert, gebrandschatzt, geplündert wurde und getötet wurde einfach. Und wir haben da eine ganze Generation, die auch während dem 30-jährigen Krieg 30 Jahre lang halt nichts anderes als Krieg erlebt. Du hast eine gesamte Generation, die in den Krieg hineingeboren wird, im Krieg lebt und im Krieg stirbt. Und die gesamte soziale Order, die davor aufgebaut wird, wird grundlegend nachhaltig gestört. Es führt auch zu den ersten spannenden Romanen, die auf Deutsch dann rauskommen. Es führt auch zu so einer Idee des Deutschseins, zu so einer frühen Entstehung von so einem Vornationalismus, das aber gleichzeitig eben extremes Trauma, was zu unterschiedlichen Veränderungen führt. Und diese Schneise der Zerstörung, die durch Deutschland geschlagen wurde, da liegt eben die Mark Brandenburg zentral drin. Und das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen uns besser schützen. Wir brauchen wir vor allem als protestantisches Herzogtum, will ich sagen, aber es ist Kurfürstentum ist richtig, genau. Als protestantisches Kurfürstentum müssen wir uns besonders absichern gegen die österreichische, habsburgerische, katholische Macht, die eben Europa beherrscht. Ne? Und dann wurde versucht, eben mit anderen protestantischen Regionen, vor allem in Nordeuropa, Verbindungen, also es wurde dann ins Königshaus Oranje eingeheiratet, es wurde in die schwedische Königsfamilie eingeheiratet und so weiter, um da eben starke Allianzen unter protestantischen Herrschern zu schaffen. Und gleichzeitig wurde gesagt, wir bauen hier auf unserem Stück sandigen Kiefernwäldchen hier, das wir haben, versuchen wir für die kleine, auch dünn besiedelte Region sehr viel in die Armee zu investieren, um überproportional wehrfähig zu sein für die eigentliche Größe oder politische Bedeutung, die die Mark Brandenburg hatte. Und das zahlt sich hier eben aus, als dann das geschwächte Polen bereit ist, Hoheitsrechte abzugeben. Und jetzt haben die Hohenzollern ein Gebiet außerhalb des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, das sie voll beherrschen, was ein absoluter Sonderfall ist. Ja.
Genau, nochmal ganz kurz, um auf die Person Friedrich Wilhelms, dem großen Kurfürsten, zu kommen. Er kommt an die Macht 1640, also mitten im 30-jährigen Krieg oder ja, vielleicht auch schon in den Ausläufern, aber und er versucht durch gewisse Modernisierungen und Reformen eben Brandenburg besser aufzustellen und ja, entwickelt eben dieses stehende Heer, das ihn dann auch, ja, wie du schon richtig gesagt hast, das Mittel der Diplomatie zusichert und wird dann, als der 30-jährige Krieg vorbei ist, muss er sich dann aber trotzdem, obwohl sie ja der gleichen Konfession angehören, auch von dem stark expansionistischen Schweden schützen. Und deswegen geht er eben diese Verbindung mit Polen ein, auch wahrscheinlich mit dem Gedanken, dass man da vielleicht auch aus dem Herzogtum Preußen da noch mehr Souveränität oder beziehungsweise überhaupt Souveränität rausholen kann. geht er diese Verbindung ein und schlägt die Schweden dann auch mit erfolgreich. Und das, nochmal kurz um darauf zurückzukommen, das passiert dann 1657, sichert der polnische König ihm die Souveränität über das Herzogtum Preußen zu und das wird dann 1660 dann offiziell, also mit der Huldigung und so weiter, dass jetzt eben Friedrich Wilhelm, der Kurfürst von Brandenburg, als souverän anerkannt wird. Und noch eine wichtige Sache, ja.
Ist das auch der Moment, wo er dann König in Preußen ist? Oder das passiert später? Und das passiert ist 1701.
Ja, das passiert später. Das wird dann sein Sohn, der Friedrich Wilhelm III., der sich dann als Friedrich I. König in Preußen krönt. Ja, das ist dann einer seiner Söhne. Aber nochmal ganz kurz, und zwar gibt es dann noch 1774-75 den sogenannten Schwedeneinfall. Wie gesagt, im 17. Jahrhundert war Schweden stark expansionistisch und die wollten ja in ihrem Denken die schwach verteidigte Mark Brandenburg sich vielleicht nicht ganz einverleiben, aber auf jeden Fall nochmal da gewisse Territorien für sich einverleiben und hatten aber nicht damit gerechnet, dass Brandenburg Preußen bereits ein sehr gutes und starkes Heer hatte. Und da verteidigt der große Kurfürst, deswegen wird er dann auch der große Kurfürst genannt, die Mark Brandenburg erfolgreich und schlägt dann die Schweden in der sogenannten Schlacht bei Fehrbellin. Und diese Schlacht bei Fehrbellin positioniert Brandenburg-Preußen tatsächlich dann als Großmacht in Europa. Also da wird so langsam diese Pentarchie, die es dann ja gibt, da löst Brandenburg-Preußen Schweden ab. Und Brandenburg-Preußen wird dann eben zu einer der Großmächte. Natürlich mit Abstand die kleinste, man kann das nicht mit Frankreich vergleichen, geschweige denn mit Österreich, aber sie sind da ein großer Player. Und eben dadurch, dass sie das gewinnen, dass sie ein stehendes Heer haben, mittlerweile dann auch die Wirtschaft deutlich verbessern, hat er die Mittel, auch eine Schaukelpolitik zu spielen. Also da beginnt eigentlich dieser deutsche Dualismus, weil sie dann auch teilweise gegen Österreich vorgehen können, dann auch mit Österreich gegen Frankreich. Also da beginnt eben dieses schlaue Taktieren, die preußische Politik eigentlich ja bis zum sogenannten Schliefenplan dann prägt, ne?
Also zuerst mal wollte ich mich nochmal darüber beschweren, dass sie alle die gleichen Namen haben und dass es unmöglich ist, eigentlich ein vernünftiges Gespräch über die Hohenzollern zu führen, weil man die ganze Zeit durcheinander kommt, welcher Friedrich Wilhelm jetzt von welchem Friedrich dem wievielten genau, der wann wie hieß, nochmal. Ja, also wirklich zwei extra Namen ist alles, was ich gern gehabt hätte. Eine Zeitmaschine hätte, würde ich da mal zurückgehen und den frühen Hohenzollern in Nürnberg mal den Kopf waschen. Und mal, es gibt andere Namen als Friedrich und Wilhelm. Mein Gott. Auf jeden Fall, dieser Dualismus, den du angesprochen hast, ist, glaube ich, was Wichtiges, was wir noch ein bisschen hervorkehren müssen. Nämlich die grundlegende Frage im Heiligen Römischen Reich, wer dominiert Deutschland und wie sieht ein potenziell vereintes Deutschland aus? Diese Frage, die dann später auch immer wieder im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert auftaucht. Wer hat die Vorherrschaft? Und die klassischen Kandidaten waren natürlich die Habsburger mit ihren Riesenbesitzungen rund um die Welt dann später und also als erfolgreichstes Geschlecht eigentlich, die diese Heiratspolitik einfach bis zur Extreme durchgespielt haben. Also so, ja, bis zur berühmten Lippe durchgespielt. Also ein bisschen zu weit durchgespielt, wenn man sagen würde, ein bisschen übertrieben haben sie Habsburger mit der Inzucht, aber ansonsten sehr erfolgreiche Inzucht, kann man nichts sagen. Seit die Assyrer behauptet haben, ihr Königshaus hätte seit 1000 Jahren nur die Geschwister geheiratet, haben ihnen wenige Leute Konkurrenz gemacht. Auf jeden Fall kommt es zu diesem Dualismus zwischen den katholischen Habsburger, das ist natürlich auch immer, ne, auf eine Art und Weise ein Glaubensdisput. Es geht natürlich auch um reelle Macht, aber es ist natürlich auch, wer wird die große Schutzmacht der Protestanten? Ursprünglich sieht es so aus, als würde es Schweden werden. Nach dem Niedergang Schwedens in verschiedenen Kriegen, wo dann eben auch langfristig dann Finnland an Russland fällt und so weiter, zeigt sich, dass die Schweden nicht so verlässlich sind als protestantische Schutzmacht, eigentlich schon seit der Niederlage in Nördlingen, glaube ich, im 30-jährigen Krieg. Zeichnet sich das da schon ab, dass sie doch nicht jetzt dauerhaft in Deutschland politisch die große Rolle spielen werden, die sie vielleicht gedacht haben. Und dann arbeitet sich Preußen eben schrittweise zu der Schutzmacht für Protestanten im deutschsprachigen Raum auf. Und da spielt Konfession ab dem Westfälischen Frieden dann später.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Das ist ja schon eine entscheidende Rolle auch und prägt auch das preußische Agieren innerhalb der deutschen Politik für die kommenden Jahrhunderte. Also da wird immer ganz schlau taktiert, sobald es in Bayern in einem protestantischen, also der schwäbische Anteil des heutigen Bayerns waren ja viele so Freistädte, die protestantisch waren und die sich dann immer wieder mit dem bayerischen König gekappelt haben oder mit anderen Herrschern. Und dann war es natürlich immer praktisch, wenn die Preußen da in die Bresche springen konnten, so wie es später in der Zeit des Imperialismus dann im Osmanischen Reich gemacht wurde und sich jeder zur Schutzmacht von irgendeiner religiösen Minderheit erklärt hat, um die Möglichkeit zu haben, da zu intervenieren und die Machtkarte auszuspielen. Genau so wurde das eben auch innerhalb des Heiligen Römischen Reiches praktiziert und wurde das Preußen immer wieder als auch von Gebieten in ganz Norddeutschland vor allem, aber eben auch in Süddeutschland als Schutzmacht angerufen. Und sobald man Probleme hatte, konnte man da immer sich darauf verlassen, dass sich da jemand einmischt. So, und das, ja, ist so ein deutscher Dualismus, der dann in verschiedenen Kriegen, wie du schon erwähnt hast, auch zwischen Österreich und Preußen münden. Aber vielleicht ist es noch ein bisschen ein Sprung zu weit in die Zukunft. Du hast die Selbstkrönung Friedrichs des Dritten zu Friedrich dem Ersten von Preußen angesprochen. Ja, unserem Soldatenkönig. Das ist sein Sohn. Fucking hell. Friedrich der Dritte. Der hatte einen Hofhistoriker, korrekt? Nein, sein Sohn hatte den Hofhistoriker. Der Soldatenkönig hatte den Hofhistoriker, sein Sohn. Ich hasse, dass alle Friedrich heißen.
Ganz kurz nochmal zur chronologischen Einordnung.
Bitte.
Friedrich Wilhelm, ne? Kurfürst von Brandenburg, der große Kurfürst, der hat einen Sohn, der ist dann Kurfürst Wilhelm III. Und der krönt sich dann selbst 1701 zum König. Diese Selbstkrönung findet in Königsberg statt, weil er eben dort außerhalb des Heiligen Römischen Reiches die Erlaubnis des Kaisers bekommen hat, sich zu krönen. Deswegen hieß er dann auch Friedrich der Erste König in Preußen, weil er eben nicht denselben Anspruch hatte auf seine Gebiete in Brandenburg, weil sie eben im Heiligen Römischen Reich lagen und es neben dem Kaiser keinen gleichrangigen oder halbwegs gleichrangigen Oberhaupt geben durfte, denn der Kaiser von Österreich, beziehungsweise der deutsch-römische Kaiser, war auch gleichzeitig König von Böhmen. Und da durfte es keine Ranggleichheit geben. Deswegen hat er gesagt, ja, mach gerne, also krön dich dort, aber bleib auch dort. Und gleichzeitig ist es auch noch so, wenn wir uns die Karte vorstellen, dass eben zwischen Ostpreußen, also dem Gebiet, das außerhalb des Römischen Reiches liegt, und den Kernlanden, der Mark Brandenburg, noch Polen ist. Ne? Und da hast du also auch eine territoriale Abgrenzung und keinen direkten Zugang von, ich sag mal, Brandenburg, beziehungsweise auch Teile Pommerns nach Ostpreußen.
Ja, es gibt auch keine Landbrücke. Man muss noch mit dem Boot übersetzen. Und dadurch ist es auch nicht so die direkte, es ist Gebiet, das tatsächlich ohne Landbrücke unverbunden außerhalb des Heiligen Römischen Reiches liegt und dadurch schon irgendwie noch rechtfertigbar wahrscheinlich für den Kaiser als Schritt.
Genau, und wieso er das auch noch machen durfte, also wieso sich dann der Kurfürst Friedrich Wilhelm III. Dann zum König in Preußen krönen durfte, lag auch daran, dass er dem Kaiser, der Probleme in Spanien hatte, da werden ja gerade die Habsburger von den Bourbonen abgelöst, unter tatkräftiger Mithilfe Ludwigs des 14. von Frankreich. Der hat ihm geholfen oder versucht, ihm zu helfen, eben mit Truppen. Da sieht man auch nochmal eben, was für eine Bedeutung das Heer für Preußen hat. Ne? Die haben dann aber außerhalb gekämpft natürlich. Und als Dank hat dann der Kaiser eben Friedrich Wilhelm III. Dann zugesprochen, sich, ja, also diese Rangerhöhung zugesprochen. Und deswegen hat er sich dann zum König gekrönt. Und ganz kurz zu seiner Person, er war jetzt eigentlich, wenn man sich die Fürsten und Könige Preußens anguckt zu der Zeit und kurz danach, eher untypisch, weil er war ein großer Fan Ludwigs des 14. Er liebte das Hofzeremoniell, hatte tausende von Mätressen, war verschwenderisch und ja, wollte einfach nach außen zeigen, ey, ich bin jetzt König. Der hat insofern dann für Preußen jetzt, ja, aus wirtschaftlicher Sicht dem jetzt eher geschadet. Aber er hat natürlich es geschafft, dass Preußen überhaupt einen richtigen Namen bekommt. Ne? Da ist es nämlich auch so, dass durch diese Rangerhöhung der Name Brandenburg-Preußen langsam verschwindet. Sie haben dann den Namen des souveränen und außerhalb des Heiligen Römischen Reiches liegenden Herzogtums Preußens dann einfach übernommen und auf das ganze Königreich bzw. auf die ganzen hohenzollerschen Landen gemünzt. Also das war auch nochmal so eine Prestige-Frage eigentlich.
Und wenn man jetzt eben König in Preußen ist, dann fängt man auch langsam an, die Identität als Preußen zu entwickeln. Also es geht dann eben weg von der Identität als wir sind in erster Linie jetzt nur Hohenzollern oder wir sind Subjekte der Hohenzollern, sondern da beginnt diese langsame Transfusion zu, was ist ein Preuße? Das dauert natürlich noch Jahrhunderte, bis das sich irgendwie alle Stereotype, die man so kennt, dann auch verfestigen. Aber da ist eigentlich diese Urwurzel, dass man sich eben als Preußen auch selbst definiert und das eben eine zunehmende Rolle spielt.
Genau, und das sieht man dann auch in den Dokumenten, Verwaltungsdokumente, Gesetze und so weiter, die erlassen werden. Dann steht da Königreich Preußen. Also das ist dann auch nochmal, wie du sagst, auch symbolisch einfach von großer Bedeutung, dass es hier wirklich langsam, aber sicher um das Königreich Preußen geht und nicht mehr um irgendwelche Fürstentümer, die da oder hier liegen, sondern man versucht hier symbolisch eine Einheit zu schaffen, obwohl natürlich das Territorial noch sehr zerstückelt ist. Man hat ja auch noch im tiefen Westen die kleinen Fürstentümer Jülich und Kleve, die durch eine kluge Heiratspolitik dann auch an die brandenburgischen Hohenzollern gelangt sind. Und man sieht es dann auch in der Armee. Also sie haben dann eine einheitliche Uniform und so weiter mit den königlichen Insignien. Also hier beginnt so ganz langsam sich ein moderner Staat oder wie du gesagt hast, auch der Begriff eines einheitlichen preußischen Königreichs zu entwickeln.
Und wann kommen wir jetzt endlich zum Soldatenkaiser? Ja, Soldatenkönig, sorry.
Genau, also 1701 war die Krönung und lang hat er dann nicht mehr gelebt, der Friedrich I. Jetzt wird es auch vielleicht ein bisschen genauer mit den Namen, weil es jetzt nur noch Könige sind und sie nicht mehr als Kurfürsten und so weiter angesprochen werden. Der stirbt 1718 und sein Sohn wird König, Friedrich Wilhelm I., König in Preußen. So. Und viele kennen ihn auch als den Soldatenkönig und der schafft erstmal alles ab, was sein Vater seiner Meinung nach als verschwenderische Hofzeremoniell-Dingens da sich geleistet hat.
es gibt da eben eine große Abkehr von diesem katholischen Beispiel, Ludwig XIV. Eben auch mit seinem sehr katholischen, barocken Stil der Machtrepräsentation und so. Und jetzt wird das Ganze protestantischer. Es wird alles umgemünzt und es wird, ja, es gibt so eine Art neuen Bildersturm im preußischen Königshaus, wie ein preußischer König zu sein hat. Dieses Beispiel wird jetzt eigentlich gesetzt.
Genau so ist es. Also jetzt beginnt eigentlich das, das ist jetzt ein anachronistischer Begriff, aber diese protestantische Ethik, ne? Also das, dieser Fleiß, die Bescheidenheit, dieses Nicht-Verschwenderische, die Ordnung, das beginnt tatsächlich jetzt mit Friedrich Wilhelm I., der sozusagen auch als erster richtiger Preuße auch in die Historiografie eingegangen ist und eben dadurch, dass er so viel Wert auf das Militär gesetzt hat und so weiter, dann auch noch von späteren Königen und anderen Militärs ja sehr hoch gelobt wird. Ne? Und es gibt einen Film, kann man sich auf YouTube angucken tatsächlich, ein NS-Film, Ufa-Film, Der alte und der junge König. Da geht es um dieses Verhältnis, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, zwischen Friedrich Wilhelm I. und seinem Sohn, dem Kronprinzen, später dann Friedrich II. Und in einer der ersten Szenen sieht man eben, wie der Vater, also Friedrich I., stirbt und der Sohn, also Friedrich Wilhelm I. dann später, dann kurz trauert, aber sofort an seinen Arbeitstisch geht und erstmal alles durchstreicht, was an unnötigen Ausgaben seiner Meinung nach durchzustreichen sind. Also eben das ganze Hofzeremoniell und irgendwelche Ausgaben für Partys und so weiter und so fort. Sondern jetzt geht es darum, das Heer auszubauen und Preußen militärisch noch stärker aufzustellen. Es gibt ja auch die sogenannten langen Kerls, die er sich dann ja angeeignet hat, teilweise mit dubiosen Mitteln. Fakt war, er wollte mindestens 1,90 Meter große Soldaten haben, die er dann überall in Europa sich eingekauft hat. Das zog auch Spott mit sich anderer Fürsten Europas, die ihm dann einfach irgendwelche Leute verkauft haben. Aber er war wohl sehr, sehr glücklich damit, diese langen Kerls bei sich zu haben.
Ganz komischer Fetisch. Einfach so, ich will umgeben sein von 50 Männern über 2 Meter. Hätte es damals schon Basketball gegeben, wisst ihr, der Soldatenkönig wäre jedes Wochenende am Court gewesen. Das wäre auf jeden Fall sein Sport. Ich wundere mich auch, dass das Berliner Basketballteam nicht die langen Kerls heißt. Das wäre eigentlich sehr passend, wenn die dann auch mit diesen Uniformen einmarschieren würden. Und so. Da könnte man viel mehr, also Alba Berlin, schreibt mir gerne, wenn ihr ein bisschen preußische Tradition wiederbeleben wollt. Wir beraten euch hier gerne. Vincent und ich kommen vorbei und machen ein paar Entwürfe für neue Trikots und so. Neues Zeremoniell. Und ja, was du gesagt hast, unter diesen dubiosen Umständen, es gibt sehr schöne Berichte von Leuten, die einfach entführt wurden.
Ja.
Weil, und dann, also, so, es ist Schweizer, es gibt aus dem deutschsprachigen Schweizer Bereich so eine Geschichte von einem jungen Mann im 18., frühen 18. Jahrhundert, der eine Nacht hatte, wo er einfach viel getrunken hatte, einen Fremden in der Kneipe kennengelernt hat, der ihm viel Schnaps ausgegeben hat, der hat eine tolle Nacht und dann wacht er am nächsten Morgen auf, ist in einem Käfig, wundert sich schwer verkatert, wie er da gelandet ist und ihm wird dann erzählt und warum er jetzt eingesperrt wäre und so. Und dann wird ihm erklärt, dass er jetzt preußischer Soldat sei, dass er gestern Abend seinen Soldvertrag unterschrieben hat und sich für die nächsten 20 Jahre verpflichtet hat. Und ab da gab es kein Entkommen mehr. Also diese Art des Shanghaiing, wie es auf Englisch dann teilweise, also diese, was auch bei den Matrosen und in Hafenstädten eine sehr beliebte Methode war, wenn man mal 2, 3 Leute zu wenig hatte, sich einfach die 3 Besoffensten aus der Kneipe zu nehmen und wenn man dann einmal abgelegt hat und die ausgenüchtert sind, haben sie nicht viel andere Optionen, als jetzt auf dem Schiff zu arbeiten, weil was wollen sie machen? Also diese Art der dubiosen Zwangsrekrutierung war auf jeden Fall ein beliebtes Mittel für die Preußen und wenn man als preußischer Rekrutierer durch die Lande gezogen ist und jemanden der über 2 Meter groß war, in der Kneipe klar machen konnte. Dann hat man aber wirklich, dann wurde man direkt befördert. Es gibt auch diese Geschichten, wie du gesagt hast, dass dann andere Herrscher sich 3 große Männer aus ihrer Garde irgendwo einsam sammeln lassen in Istanbul oder so und gesagt haben, okay Jungs, ihr werdet jetzt verschenkt an den preußischen König, viel Spaß in der preußischen Armee. Das muss, also da könnte man mal einen Film drüber machen, aus der Perspektive von verschiedenen langen Kerls. Keine Ahnung, du bist Fischer irgendwo in Griechenland gerade und schwupps, ein paar Minuten später bist du, weil du ein bisschen zu groß bist, in Berlin unter dem Soldatenkönig und hast den Kulturschock deines Lebens, bist mit Leuten zusammen, die alle aus irgendwelchen komplett anderen Kontexten gerissen wollen. Das sind 3 große Russen, 3 große Spanier, 1 großer Waliser und weißt du so. Und alle sitzen abends zusammen und fragen sich, warum zur Hölle sie jetzt in Berlin sein müssen. Das kann ich mir sehr gut als historische Komödie vorstellen.
Dieser Fetisch, wie du richtig gesagt hast, der war auch sehr kostspielig. Also da ist tatsächlich für den sparsamen Friedrich Wilhelm I., da hat er dann keine Gefangenen mehr genommen. Also da hat er wirklich gesagt, für die Armee gebe ich alles aus, auch für lange Kerls. Und witzigerweise oder paradoxerweise haben sich die langen Kerls dann im Krieg gar nicht bewährt. Also Friedrich Wilhelm I. hat selber keine Kriege geführt und sein Sohn dann später, wozu wir gleich kommen werden. Aber als sein Sohn dann die langen Kerls eingesetzt hat im Ersten Schlesischen Krieg, haben die sich überhaupt nicht bewährt. Die waren einfach wirklich zu groß. Also sie waren einfach wirklich eine Zielscheibe aufgrund ihrer Größe. Also das hatte...
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Militärisch alles überhaupt keinen Sinn. Das war irgendeine, wahrscheinlich so eine adlige, königliche Spielerei, die er sich da geleistet hat.
Also eine Idee fix, würde man in der Psychoanalyse sagen. Die Idee ist natürlich lustig, dass in einer Zeit, wo viel Formationskriegsführung dann eben mit Aufstellung beziehen und in Formation Reih und Glied feuern und so, es einfach nicht gut ist, wenn du 50 Zentimeter zu größer bist und dich die Kanonenbälle und die Volleys, die sonst über dich drüber fliegen, werden dich auf jeden Fall treffen. Außerdem hat er da Leute eingesammelt, die tatsächlich Wachstumskrankheiten hatten, die dann einfach mit 2,10 Meter, 2,20 Meter teilweise auch ungesund und unbehandelt nicht besonders gesund waren. Und dann ist es natürlich auch fragwürdig, ob die militärische Einheit am besten funktioniert, die am meisten Sprachen spricht und am wenigsten... Das Einzige, was diese Männer gemeinsam hatten, war ihre Körpergröße. Es gab auch keine sonst besondere Motivation für Preußen zu kämpfen. Da kommt, glaube ich, ganz viel zusammen, warum die langen Kerls am Ende nicht so praktisch waren in der Kriegsführung wie gedacht. Und es war eben auch eine altertümliche, es ist halt eine sehr archaische Idee zu denken, in einer Zeit, wo es um Kanonen und um Gewehre schon geht, dass die größten Männer die beste Idee sind. So. Ja, Also Friedrich war nicht nur, ich nenne jetzt einfach den Soldatenkönig, damit ich nicht durcheinander komme, ich glaube, das ist sicher. Also der Soldatenkönig war nicht nur Verbot auf große Männer, sondern er hatte einen sehr unangenehmen Charakter. Also ich konnte es eigentlich nicht glauben, als ich nochmal das Buch von Clark gelesen habe, was für ein schrecklicher Mobber er war. Er war einfach, ist einfach eines der, ich habe den meist gemobbten Mann in der deutschen Geschichte gefunden, während der Recherche. Und sein Mobber war leider sein König. Und dann kann man sich sehr schlecht dagegen wehren, wenn die Person, die dich mobbt, ein absolutistischer Monarch ist. Und dein einziges Verbrechen war, dass du zu gut warst in Geschichte und Geografie und aus Versehen so weit befördert wirst, dass du am Hofe bist. Also ein Mann, dessen Intelligenz ihm zum ultimativen Verhängnis wurde. Und als ich es gelesen habe, habe ich mir das vorgestellt wie so ein 90er-Jahre-Ami-Film, wo Leute im College irgendwie der Soldatenkönig als der Jockey vom Footballteam, der mit seinen Jungs sich über den Nerd lustig macht und absolut keine Grenzen kennt. Der arme, gute Historiker, der unfreiwillig zum Hofnarr des Soldatenkönigs wurde, hieß Jakob Paul von Gundlingen und war ein sehr schlauer Mann. Wenn man nur die Publikationen sich anschauen würde, der hat Grundlagenarbeit zur Geschichte der Mark Brandenburg gearbeitet, hat über da verschiedene historische Monographien rausgegeben, die teilweise immer noch, also die erste Anhaltspunkt sind, von wo aus man anfängt, wenn man da forscht, und hat auch zur geografischen Vermessung viel getan in der Region. Clark schreibt über ihn jedoch, Zitat: Doch weder seine Verdienste als Pädagoge und Höfling noch seine Präsidentschaft der Preußischen Akademie der Künste zu der Zeit noch seine stetig wachsende Liste wissenschaftlicher Publikationen konnten Gundling davor bewahren, am Hofe Friedrich Wilhelms I. zu einer Figur des Spottes zu verkommen. Gundling wurde in einer Kammer eingesperrt, in der der König eine Reihe junger Bären hielt. What the fuck? Was für ein Pablo Escobar-Shit ist das? Während von oben Feuerwerkskörper in den Raum geworfen wurden. Das ist das Level, also so YouTube-Prankster haben wirklich nichts im Vergleich zum Soldatenkönig. What the fuck? Jemand in einen Raum mit Bären. Erstmal, warum hast du einen Raum, in dem du Bären hältst? Wer hat ein Bärenzimmer mit lebendigen Bären? Und warum hast du Feuerwerkskörper, die du an der Decke von deinem Bärenzimmer montiert hast? Was da für ein Aufwand reingegangen ist, mit der modernsten Technik Gundling wirklich zu terrorisieren. Er wurde gezwungen, aufgefallen, höfische Mode zu tragen an einem Hof, wo keiner höfisch, du hast es ja beschrieben, diese ganze höfische Sachen wurden abgeschafft als Zeichen des Vaters. Der Einzige, der gezwungen wurde, rumzulaufen, als wäre er vor 50 Jahren im Hof von Ludwig XIV. Gewesen, war unser Freund Gundling. Besonders auffällig war dabei, dass er gezwungen wurde, so eine extrem hohe Perücke zu tragen, die zu der Zeit komplett außer Mode war schon wieder, in so einem veralteten Stil. Und er wurde mit Abführmitteln zwangsernährt und über Nacht in eine Zelle eingesperrt. Er wurde gezwungen, Abführmittel zu essen und wurde dann in eine Zelle eingesperrt. Er wurde zu einem Pistolenduell mit einem seiner Hauptpeiniger gezwungen, wobei der Witz darin bestand, dass alle außer Gundling wussten, dass die Waffen keinen Schuss enthielten. Der Mann dachte, er stirbt die Nacht, während in seiner lächerlichen Perücke irgendwo in Potsdam zum Duell gezwungen wurde. Und jetzt ratet mal, woran Gundling 1731 gestorben ist. An Magengeschwüren. Dieser Mann wurde wirklich zu Tode gemobbt von dieser Gang rund um den Soldatenkaiser. What the fuck? Jede dieser Szenen ist absolut schrecklich und wünscht man niemandem. Und der Mann wollte einfach nur historische Grundlagenarbeit betreiben und wurde leider zum Opfer des Königs. Das Schlimme ist, dass es mit seinem Tod kein Ende nahm. Auf Veranlassung des Königs wurde er nach seinem Tod in einer besonders pietätslosen Zeremonie beerdigt. Schon seit Jahren wurde Gundling gezwungen, seine Nächte in einem Zimmer neben seinem zukünftigen Sarg zu verbringen. Der hat ihm seinen Sarg ins Schlafzimmer gestellt, schon vorher. Und es war kein normaler Sarg, sondern es war ein Weinfass, das umgestaltet wurde zu einem Sarg, um zu sagen, guck mal, sobald du stirbst, packen wir dich in dieses Fass, als wärst du eine Gurke aus dem Spreewald. Und in dem Weinfass wurde er dann tatsächlich extra kostümiert mit extra lächerlichem Make-up ausgestellt, öffentlich, nach seinem Tod. Der Schriftsteller David Fassmann, der einer seiner größten Feinde und Neider am Hof war, hielt die Leichenpredigt. Kein echter Pfarrer war zugelassen. Das heißt, seine Peiniger haben sich zu einer kleinen Siegesfeier neben dem dekorierten Leichnam im Weinfass versammelt und hat sich darüber, also hat auch eine Spottrede gehalten. 8 Schneider trugen dann das Fass bis zur Stadtgrenze. In anderen Quellen wurde das Fass von einem Schwein gezogen. Und von dort ging es dann im Viehwagen nach Bornstedt bei Potsdam. Da wurde er in der Gruft, in der Kirche, in diesem Fass beigesetzt. Und auf dem Fass war ein Spottvers eingraviert. Ich lese dir einen kleinen Auszug vor. Leser, sag, kannst du erraten, ob er Mensch oder Schwein war?
Free Gundling kann ich dazu nur sagen. Also, der wurde, also das ist, ja, wie du sagst, im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gemobbt. Man könnte ja eigentlich schon von Folter sprechen. Und ja, sein einziges Verbrechen war es, zu gut in Geschichte zu sein. Das wäre uns wahrscheinlich nicht passiert damals.
Das wäre uns beiden genauso passiert. Ich habe mich mit diesem armen Gundling sehr identifiziert und habe gedacht, mein Gott, zum Glück bin ich nicht im falschen Jahrhundert geboren. Wenn du dich damals ein bisschen so sehr für preußische Geschichte interessiert hättest, wie du es heute tust, da könntest du im Weinfass stecken, schon mit 50 Magengeschwüren.
Ja, und interessanterweise fiel der Soldatenkönig auch schon als Kind dadurch auf, sehr rustikal bzw. gewaltbereit zu sein. Er hat nämlich, ich glaube, das war sein Cousin Georg, also Kronprinz Georg, der spätere König von England, beziehungsweise auch Kurfürst von Hannover. Wenn die zusammen Urlaub gemacht haben, Familienurlaub, dann hat er den wohl auch gerne mal einfach verprügelt. Also so als Zehnjährige zum Beispiel. Also der hatte schon einen Hang zur Gewaltbereitschaft, später dann ja auch tatsächlich zum Sadismus, ne? Also was du da liest, so lustig oder amüsant es klingt, das hat ja schon auf jeden Fall sadistische Züge angenommen. Und das Ganze übertrug sich dann auch auf seinen Sohn, eine sehr wichtige Person für die preußische Geschichte, Kronprinz Friedrich, wer hätte das geahnt, der dann später als Friedrich der Zweite bzw. Friedrich der Große in die Geschichte eingehen würde und eigentlich bis heute noch die wichtigste oder bekannteste Figur der preußischen königlichen Geschichtsschreibung ist, würde ich sagen. Ne? Ja, er hat seinen Sohn auch als Kronprinzen verprügelt, traktiert, er hat ihn auch bloßgestellt.
Ja. Sein Sohn war ihm zu intellektuell, zu wenig Haut drauf, war ihm zu wenig Sadist wie der Vater und war ihm zu feingeistig. Also das war der große Vorwurf gegen seinen Sohn, dass er sich eben für diese aufklärische Ideen interessiert und zu viel Zeit mit seinem besten Freund verbringt. Und genau, wir können noch, dann kommt es zur großen Flucht, aber genau, bevor wir dazu kommen.
Genau, bevor wir dazu noch kommen, um nochmal kurz auf die Persönlichkeit Friedrichs des Zweiten einzugehen, also seinem Sohn, dem Kronprinzen, er war nicht nur ein Schöngeist, sondern er war auch sehr frankophil. Die Erziehung oder seine Erziehung fiel auf die Bediensteten, die eben Franzosen waren. Dementsprechend hat Kronprinz Friedrich als Kind eigentlich immer nur Französisch gesprochen und auch dann von seiner Nanny sozusagen französische Literatur bekommen. Dieses ganze alte, wichtige, was eben noch aus dem Frankreich Ludwigs des 14. kommt, hat er dann aufgesogen, mehr oder weniger. Und zwar nicht mit der Muttermilch, aber eben durch diese Erziehung. Und dem Vater war das alles widerspenstig. Der Vater konnte kein Französisch oder wenn dann nur sehr schlecht. Selbst Deutsch soll er nicht gut gekonnt haben. Clark geht davon aus, dass er möglicherweise Legastheniker war. Und das war ihm dann einfach zu viel. Und immer wenn er dann seinen Sohn gesehen hat, wie er Flöte spielt oder irgendwelche aufklärerischen Texte gelesen hat, hat er gern mal die Flöte zerbrochen, die Bücher verbrannt und ihn hinterher dann verprügelt.
Ja, klar, aber da quält man sich jahrelang mit Französisch so und dann redet der Sohn nur Französisch. Komplett verstanden. Nein, natürlich nicht. Aber da sieht sich eben dieser Sadismus und diese Gewalttätigkeit, die wir bei der Behandlung des unfreiwilligen Hofnarren gesehen haben, sehen wir dann eben auch im Umgang mit der Familie. Und das prägt Friedrich den Großen extrem. Und Friedrich der Große, der ja doch auch immer wieder als militaristische Figur in die deutsche Geschichte ja mit eingegangen ist. Warum, kommen wir noch zu, aber im Endeffekt ist seine Vorgeschichte überhaupt nicht so geprägt. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil davon. Wir haben einen sehr feingeistigen Jugendlichen, der von seinem kulturlosen Vater verhauen wird oder so, ne? Also dieses, auch das Legasthenikertum, was du angesprochen hast, ist ja eine große Tradition in der Hohenzollern-Familie, wenn wir uns dann Wilhelm II. Später zum Beispiel anschauen. Ich hatte das Vergnügen, in den Archiven des Auswärtigen Amtes mal ein bisschen rumkruscheln zu dürfen zum Ersten Weltkrieg. Und da waren oft handschriftliche Notizen von Wilhelm II. Seitlich dran. Und das waren die wütenden Notizen eines 15-Jährigen. Da stand dann immer erschießen mit 5 Ausrufezeichen oder so. Aber ja, es gibt da immer so ein Auf und Ab zwischen denen in der preußischen Adelsfamilie, die sich eher dem den feingeistigen, aufklärerischen Ideen so ein Pendel zwischen Militarismus und so hinherschwingt. Und Friedrich der Große vereinigt halt die beiden Sachen so ein bisschen in sich. Er hat diese Züge aus seiner Jugend, die er dann auch später in seiner Herrschaft fortführt. Aber bevor wir dazu kommen, eskaliert der Streit mit seinem Vater, dieser große Widerspruch, und führt dann dazu, dass Friedrich der Zweite versucht abzuhauen als Jugendlicher. Er hat einen besten Freund, mit dem er gern Flöte spielt und über aufklärerische Texte nachdenkt und schöngeistige Dinge tut. Und die Forschung geht mittlerweile tatsächlich auch davon aus, dass es mehr war als nur eine reine Freundschaft zwischen den beiden, sondern dass das schon echte Liebe war. Dass es nicht nur eine homosoziale Beziehung war, sondern eine homoerotische auch. Und das hat dem Vater auch nicht so besonders gut gepasst. Und im Endeffekt eskaliert das Ganze, die Flucht von ihm, als sie im Südwesten Deutschlands gemeinsam sind, misslingt. Er wird aufgegriffen. Der Plan kommt raus, dass er sich mit seinem Freund da in Frankreich treffen wollte. Und die Lösung des Vaters für den empfundenen Verrat des Sohnes ist es, den Sohn dazu zu zwingen, aus seinem Fenster in der berühmten Darstellung der Enthauptung seines Freundes, seines Liebhabers, seines Geliebten beizuwohnen. Er muss zuschauen, wie der enthauptet wird. Vor seinen Augen.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Und dann wird eben auch das Prinzentum aberkannt sozusagen, das Erbe. Es wird alles in Frage gestellt, ob er noch Kronprinz ist. Und die Würde des Kronprinzentums erlangt er dann erst wieder, indem er einer Heirat zustimmt, im dynastischen Sinne. Und ja, damit wird Friedrich II. Von seinem Vater mit sehr viel Gewalt auf Linie gezwungen und ihm werden alle Träume eines schönen Lebens. Also es gibt eine alternative Timeline, wo diese Flucht gelingt und Friedrich II. Niemals was mit Krieg zu tun hat und einfach nur ein entspanntes Leben in Südfrankreich mit seinem Liebhaber führt. Und ich muss sagen, ich hätte es ihm gewünscht. Ich glaube, Friedrich II. Hätte ein deutlich, das eine Bild, das berühmteste Porträt, was wir dann von ihm hätten, wäre er so lächelnd irgendwo in so einer Blumenwiese. Stattdessen haben wir den sehr kritisch blickenden Mann in der Offiziersuniform und wir leben leider in der Timeline, in der die Flucht nicht gelang.
Genau, wir haben das Bild des alten Fritz, ne?
Ja.
Das ist das, was sich wahrscheinlich im kollektiven Gedächtnis so eingebrannt hat. Und ja, also Friedrich II., oder um jetzt genauer zu sein, Kronprinz Friedrich, unterwirft sich seinem Vater, stimmt der Hochzeit zu. Der Vater begnadigt ihn und schenkt ihm Schloss Rheinsberg. Und auf Schloss Rheinsberg führt er dann eigentlich wieder dieses Bohème-Leben, das er sich immer gewünscht hat, und lädt da Freunde ein, musiziert, schreibt Texte, bereitet sich aber auch parallel schon auf seine Krönung vor oder beziehungsweise auf seine Zeit als König. Und da haben wir eben dieses Doppelgesicht, ne? Dass er dann später dann als König dann auch wirklich zeigen wird. Und ja,
Dann stirbt Friedrich Wilhelm I. 1740. Kronprinz Friedrich wird besoffen, dann geholt und der soll jetzt der neue König werden. Das wird er dann auch und schreibt Geschichte. Seine erste Amtshandlung ist praktisch der Einfall in Schlesien. Er nutzt die Gunst der Stunde eines, ja, wie sagt man, in Österreich eher oder relativ ungeklärte Herrscherfrage. Maria Theresia ist jetzt da auf dem Thron. Sie wird jetzt nie wirklich Kaiserin genannt, aber sie ist de facto die Regentin. Und Friedrich II. Nutzt eben die Gunst der Stunde und fällt in Schlesien ein.
Er sieht es einfach als passenden Moment zu sagen, naja, ihr könnt ja intern entscheiden, dass ihr eine Frau als Herrscherin akzeptiert, aber ich extern akzeptiere die Herrschaftsansprüche dieser Frau auf die Gebiete ihres Vaters nicht. Und damit ergibt sich so ein kleines Fenster für den Versuch einer legalistischen Rechtfertigung auch davon, warum er sich das einverleiben könnte. Also das öffnet so eine kleine Tür und er spielt den Patriarchatsmove und sagt, ha, die ist kein Mann.
Genau, gleichzeitig hat er auch noch irgendwelche dubiosen, aus irgendeiner alten Zeit herausgesuchten Anspruchsrechte auf Schlesien herausgekramt und versucht dadurch auch eben Schlesien zu annektieren. Interessanterweise hat er auch Österreich ein Ultimatum gestellt, aber ist dann ohne, also er hat die Antwort nicht abgewartet und ist dann einfach in Schlesien dann einmarschiert. Wichtig hier ist nochmal, Schlesien war damals schon so ansatzweise vorindustriell, also da gab es wirklich wichtige Rohstoffe zu holen. Gleichzeitig war das auch geopolitisch nochmal ein wichtiges Gebiet, um sich da eben auch vor Böhmen und so weiter zu schützen. Ne? Ja, er fällt da ein, sehr erfolgreich. Er kann jetzt endlich die schlagkräftige Armee, die sein Vater aufgebaut hat, nutzen. 80.000 Mann liegen ihm zur Verfügung. Das ist für die damalige Verhältnisse eine sehr beachtliche Armee, was die reine Zahl angeht. Und erfolgreich gewinnt er den ersten Schlesischen Krieg.
Genau, und da kommt jetzt eben dieser Mythos der preußischen Disziplin. Entsteht auch hier nochmal, also den gibt es schon ein bisschen länger, auch unter den vorherigen, seit den Kriegen gegen Schweden und so, aber es arbeitet sich jetzt halt immer mehr dieses typische Bild der preußischen Armee heraus und des preußischen Militarismus auch, den wir am Anfang der ersten Folge schon angesprochen haben, wo wir jetzt hier noch keinen vollen Militarismus sehen, das ist nicht die gesamte Gesellschaft durchdringend, dass alles dem Militär untergeordnet ist, soweit ist es nicht, aber es gibt eben einen Fokus, der Soldat wird, würde ich mal sagen, mehr gebrochen noch als in anderen Heeren. Wir haben diese Zwangsrekrutierung schon beschrieben, dann also berühmte Sachen wie der Spießrutenlauf und so eben wegen Vergehen, wo du eine Reihe entlang rennen musst und Leute von beiden Seiten auf dich einschlagen und eintreten. Spannenderweise ist der Spießrutenlauf ein interkulturelles Gut. Das haben nicht die Preußen erfunden. Es gibt zum Beispiel auch Berichte von Gefangenen, von Ureinwohnern oder indigenen Nordamerikanern, die im Nordosten so um die großen Seen herum gelebt haben. Und da wurde das auch praktiziert mit Gefangenen, dass die am Anfang einmal einen Spießrutenlauf durch das gesamte Dorf durchmachen mussten und dann teilweise so eine Erweiterung gab. Dann gab es so ein Zelt, wo dich die Kinder gepiekst haben, so ein bisschen. Und dann gab es das Zelt, wo die Frauen dich ein bisschen, also so ein Folterzelt, je nach eingeteilt nach Altersgruppen. Sehr spannendes Konzept. Aber ja, Spießrutenlauf, keine oberpreußische Erfindung, gibt es überall die Erfindung zu sagen, wir hauen dem jetzt alle einmal auf den Kopf und wenn er das durchhält, dann hat er seine Strafe. So eine Art Kollektivbestrafung, diese Idee, wenn jeder einmal zuhaut, dann ist auch die Schuld und das ist natürlich sehr symbolisch, wenn du von allen deinen anderen Leuten in deiner Einheit einen Schlag abkriegst. Ja. Und zu der Zeit ging es eben, weil die Gewehre noch so ungenau waren, viel darum, die Soldaten dazu zu brechen, den Willen der Soldaten und sie dazu zu bringen, Informationen zu schießen, schnell nachzuladen und das eben sehr effektiv zu machen, ohne wegzurennen. Und die Idee des Spießes zum Beispiel, was wir heute ja noch im Militär haben, also wenn ihr beim Bund wart, dann kennt ihr den Spieß. Der heißt so, weil eben hinter den Einheiten ein Mann mit einem Spieß stand, der all die erstochen hat, die sich umdrehen wollten und wegrannten. Das heißt, die Option, nach hinten zu flüchten, wurde dir genommen. Die preußischen Soldaten konnten nicht allein aufs Klo gehen. Wenn die unterwegs waren auf Manöver oder so, du bist immer zu dritt aufs Klo gegangen. Einer geht pinkeln und die anderen beiden stehen Wache, damit du nicht wegrennst. Und das ist etwas, was wir in den napoleonischen Kriegen sehen werden, was dann veraltet wird. Das ist zu dieser Zeit, sind sie die Besten darin, in dieser Art von Kriegsführung, ja, aber sie führen das Konzept später, ein Jahrhundert später, also zu lange fort. Wir reden jetzt über die Erfolge noch ein bisschen, die Friedrich der Große mit dieser Taktik und dieser Armee hat, dieser extremen Disziplin und Zwangsdenken in diesen Reihen. Aber
in dem Zusammenhang spricht man ja auch manchmal von diesem Kadavergehorsam, ne? Auch so ein Begriff, der meiner Meinung nach oder meines Wissens nach eigentlich jetzt nicht irgendwie in Preußen entstanden ist, aber womit Preußen auch in Verbindung gebracht wird, ne? Kadavergehorsam einerseits im Militär, später dann auch im Beamtentum. Das ist auch etwas, was dem so anhängt.
Und Friedrich II. Führt jetzt, wie du gesagt hast, eben einen erfolgreichen Krieg um Schlesien, der am Anfang relativ unmöglich aussieht, dass es erfolgreich von Erfolg gekrönt sein könnte. Aber am Ende gibt es eine extreme Erweiterung des Staatsgebietes innerhalb von seiner Herrschaftszeit. Und jetzt wird Preußen wirklich zu eigentlich dominanten, zu der größten deutschen Macht innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, die nicht Österreich ist. Und durch diese Siege über Österreich gibt es der ganzen Idee eines protestantischen Gegengewichts eben nochmal auch Aufwind.
Genau, also es kam dann 1748 dann zum Zweiten Schlesischen Krieg. Da wollte Maria Theresia natürlich sich Schlesien zurückholen. Das hat dann Preußen auch erfolgreich gewonnen. Und später dann 1756 kommt es zum Dritten Schlesischen Krieg. Das ist dann sozusagen, ja, Matchball. Da schafft es Friedrich II. Unter sehr, sehr hohen Anstrengungen wieder Schlesien zu verteidigen, beziehungsweise Preußen auch vor dem Untergang zu retten, was eigentlich nur Glück war. Ich möchte das jetzt nicht zu krass ausweiten, aber der Dritte Schlesische Krieg ist auch der Siebenjährige Krieg gleichzeitig. Und man könnte da eigentlich auch vom allerersten Weltkrieg sprechen. World War Zero vielleicht.
Ja.
Dazu können wir jetzt leider nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber guckt euch das an. Das ist ziemlich interessant, weil Schlachten finden auch in Nordamerika statt, zwischen Frankreich und England. Es finden auch andere Schlachten überall auf der ganzen Welt statt. Und hier ist nochmal wichtig vielleicht, dass im Dritten Schlesischen Krieg beziehungsweise im Siebenjährigen Krieg die protestantischen Mächte verbunden sind oder Großmächte, ne, Großbritannien und Preußen, und die dann mehr oder weniger kämpfen gegen eine riesige Koalition zwischen Frankreich, Österreich-Ungarn und Russland. Also die Pentarchie befindet sich hier im Krieg, wie man das dann später auch im Ersten Weltkrieg sieht, nur natürlich unter anderen Bündniskonstellationen. Und England war natürlich sehr beschäftigt mit den Kolonien. Also ihr Augenmerk war auf die Schlachten in Nordamerika gelegt und Preußen war als Kontinentalmacht eigentlich auf sich allein gestellt. Also was England gemacht hat, war eigentlich nur Geld zu zahlen, was jetzt auch eine beträchtliche Summe war, keine Frage. Aber rein militärisch musste Preußen alleine gegen drei Großmächte irgendwie bestehen. Das schaffen sie auch. Durch sehr viel Glück. Ich meine, die Großmächte waren unkoordiniert. Es gab natürlich auch nicht die Technik, die Technologie, um überhaupt vernünftig kommunizieren zu können. Das war nichts für die Gegner Preußens. Plus eine sehr erbitterte Gegnerin Friedrichs II. die Zarin von Russland, Elisabeth I., die eigentlich die Koalition mehr oder weniger anführte, sie stirbt urplötzlich und ihr Ehemann, ich glaube, das war dann Zar Paul III. Oder der Erste, bin ich mir gerade unsicher, der übernimmt die Regierungsgeschäfte in Russland, wird dann Zar. Und er ist ein riesiger Friedrich II. Fan, also wirklich ein Fanboy, der seinesgleichen sucht. Und seine allererste Amtshandlung ist es, Friedensgespräche einzuleiten und eigentlich auch Waffenstillstand, ne?
Coole Möglichkeit, dein Idol zu treffen. Ich mache Friedensverhandlungen, dann muss der mit mir in ein Zimmer kommen und dann kriege ich eine Unterschrift von dem. Kann ich mit dem Kaffee trinken endlich. Ja, also großes Glück, das haben wir ja später mit Napoleon dann auch, dass der russische Zar am Anfang großer Fanboy vor dem ist und sich das dann nach und nach ein bisschen verschlechtert, das Verhältnis zwischen den beiden. Aber es ist immer ganz spannend, wenn etablierte Herrscher dann auf neue Herrscher treffen, die ganz große Fans sind und wie das diese Dynamik verändert. Und jetzt ist Preußen aber eigentlich nach dem dritten, also was du gemeint hast mit den weltweiten Kriegen, im dritten Schlesischen Krieg oder im Siebenjährigen Krieg, da kicken die Engländer dann zum Beispiel auch die Franzosen und die Dänen voll aus Südindien raus oder so. Da gibt es also da auch Schlachten tatsächlich von Indien bis nach Nordamerika, bis, ja, also da wird rundherum nochmal neu verteilt und geguckt, wie läuft denn jetzt der neu anlaufende Imperialismus? Wer hat denn da jetzt was zu sagen und wie ist dann jetzt hier die Verteilung, ne? Und jetzt hat Preußen eigentlich den Punkt erreicht, wo wir es als Preußen wiedererkennen würden, wahrscheinlich so als deutsche Führungsmacht, als international auch wahrscheinlich. Das finde ich immer ganz spannend, dass international das Deutschtum so sehr mit Bayern heutzutage verbunden wird, weil die Bayern das beste Marketing betrieben haben mit ihrer blau-weißen Raute und anderen Sachen. Aber das andere, was bevor die Bayern zum dominierten mit Oktoberfest und so weltweit kulturell dominierenden Bild wurden, waren es eben diese Preußen von Friedrich II. An, die international als die Deutschen irgendwie die Relevanz sind, ne? Und die das Bild des Deutschtums und was es ausmacht, was einen Deutschen ausmacht im Ausland halt auch ab da geprägt haben, zentral.
Was eigentlich auch total paradox ist, wenn man jetzt an die Person Friedrichs II. Denkt, weil er war ja frankophil. Also für ihn war tatsächlich die deutsche Sprache die Sprache der Barbaren. Er wollte damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Er hat an seinem Hof Französisch gesprochen, nie Deutsch. Und er hat sich auch nicht wirklich als deutschen Fürsten betrachtet, im Gegensatz zu seinem Vater, der wirklich sich als deutscher Fürst auch inszenierte. Und sein Sohn ist eben genau das Gegenteil. Und trotzdem wird er verehrt von ganz vielen Leuten. Also auch Goethe hat ihn verehrt und später dann die preußischen Reformer, die Humboldts, also alle fanden ihn super und das ging auch international. Also auch im Osmanischen Reich wurde er verehrt.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Und da zeigt man auch, entsteht auch wieder eigentlich so eine Legende, ne? Die Legende Friedrichs II. Es gibt auch dieses Buch von Haffner irgendwie, Preußen ohne Legende. Da spielt natürlich Friedrich II. Eine große Rolle. Da versucht er das alles so ein bisschen zu dekonstruieren. Aber dieses Friedrich-Bild, das hält sich hartnäckig eigentlich bis zum Ende des Nationalsozialismus. Ne? Es gibt auch in der Weimarer Republik und dann in der NS-Zeit unendlich viele Filme über ihn, mit ihm und also nicht mit ihm als Person, aber mit ihm als Protagonisten in unendlichen Kriegen und so weiter.
Ich war mal beim Urologen hier in Berlin und da hatte der Urologe, ganz lustiges Faktum, dass ich mich erinnere, Friedrich den Großen als Mauspad. Und dann habe ich mit ihm über Friedrich den Großen geredet, während er mich befühlt hat, will ich einfach mal sagen. Sehr, sehr schöne Situation.
Und dieses, wenn wir nochmal kurz auf das Bild Friedrichs zu sprechen kommen, oder dabei bleiben, besser gesagt, er hat ja, wie gesagt, den Siebenjährigen Krieg gewonnen durch das Glück, durch den Tod Elisabeths I. von Russland. Und das hat er dann selber auch als das Mirakel des Hauses Brandenburgs beschrieben. So, jetzt ein paar hundert Jahre weiter nach vorne. 1945 befindet sich Deutschland in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs. Berlin ist eigentlich schon umgeben von der Roten Armee und plötzlich stirbt Roosevelt. Und da versucht Goebbels, das zu inszenieren als ja, eine Wiederholung des Siebenjährigen Krieges und versucht Hitler einzubläuen, dass jetzt die Alliierte, also die Koalition, wenn du so willst, jetzt auseinanderbrechen wird und dass das Mirakel des Hauses Brandenburgs jetzt das Mirakel Deutschlands wiederbelebt wird. Natürlich war das absoluter Humbug, aber damals im Siebenjährigen Krieg war der Tod Elisabeths dann tatsächlich der Grund, weshalb man gewinnen konnte. Und jetzt beginnt Friedrich II. Nach diesem echt krassen Krieg, ne? Also es war auch ein Abnutzungskrieg, Preußen zu modernisieren, alles wieder aufzubauen, die Kartoffel wird eingeführt und so weiter. Also die Kartoffel gab es vorher schon, genau, aber er fördert den Anbau der Kartoffeln, weil das eben in diesem morastigen und sumpfigen Boden Preußens sehr einfach ist.
Sandig,
genau. Ja, zu erwirtschaften, anzubauen, meine ich. Und ja, jetzt macht Friedrich das, was er als König beziehungsweise sich als Kronprinz vorgestellt hatte. Er baut Schlösser, er baut das neue Palais, Sanssouci wird fertiggestellt. Ja, eigentlich beginnt jetzt sozusagen die Friedenszeit unter Friedrich II. Und auch ein wirtschaftlicher Aufschwung, die Etablierung Preußens als Großmacht, also als, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, aber jetzt wirklich als absolut ernstzunehmender Player, was nochmal begünstigt wird durch die erste Teilung Polens 1772, eine Allianz aus Russland, Österreich und Preußen, die fängt an, Polen nach und nach, ja, zu exterminieren. Ne? Bei der ersten Teilung Polens wird nämlich jetzt die Landbrücke zwischen Ostpreußen und Pommern geschlossen, was für, also sowohl militärisch als auch wirtschaftlich sehr wichtig ist für Preußen, während Russland und Österreich ihre Teile bekommen. Das Ganze wird dadurch begünstigt. Wir hatten ja gesagt, dass Polen-Litauen eine Großmacht war. Hier war es eigentlich schon nicht mehr der Fall. Das Ganze durch diese Korruption, die es damals gab, weil das ja eine Wahlmonarchie war, konnten dann die anderen europäischen Großmächte auch Bestechungen leisten und dafür sorgen, dass das ganze System, das ganze politische System in Polen-Litauen eben nach und nach auseinanderbricht. Und ja.
Genau, dann haben wir die erste große Teilung Polens, die sich ja dann später auch nochmal wiederholt mit dem deutschen und der deutsch-sowjetischen Freundschaftspakt, Molotow-Ribbentrop-Pakt und so, wo sich dann auch in Anlehnung an diese Geschichte später wieder Ideen aufkommen und zu sagen, warum teilen wir Polen nicht eigentlich wieder auf, diesmal ohne die Österreicher?
Ja.
Und jetzt sind wir natürlich ein bisschen, muss mich ganz kurz sammeln. Und dann stirbt Friedrich II.
Genau, Friedrich II. Stirbt dann 1785 als sehr, sehr alter Mann. Und sein Sohn, er ist ja kinderlos geblieben, sein Neffe, jetzt kommt's wieder, Friedrich Wilhelm II. Kommt an die, oder übernimmt den Thron, die Krone Preußens setzt er sich auf. Und der wurde als Kronprinz eigentlich von allen Regierungsgeschäften herausgehalten. Also du hast hier dann jemanden auf dem preußischen Thron, der militärisch keine Ahnung hat, politisch keine Ahnung, diplomatisch sowieso nicht. Und hier beginnt jetzt so mehr oder weniger, nicht unbedingt ein Verfall, aber man könnte es betrachten als eine Zeit, in der Preußen keine große Rolle mehr spielt, Was noch unter seine Regierungszeit fällt, sind die zweite und die dritte Teilung Polens, die das Gebiet Preußens verdoppelt. Ja, da sind natürlich viele, viele Untertanen dann polnischer Zunge. Ja, das war für die damalige Zeit auch eben kein Problem, weil es noch eben dieses universale Monarchische war, was ein Königreich konstituierte und nicht unbedingt dieses Nationalistische. Das kommt dann ungefähr 30 Jahre später dann mit den Napoleonischen Kriegen. Aber dass jetzt so viele Polen unter preußischer Herrschaft fallen, ist jetzt insofern kein großes Problem, weil wir uns, wie gesagt, noch nicht in diesem krassen Zeitalter des Nationalismus befinden, ne?
Ja, über die Entstehung der Nationalismen und so haben wir auch eine eigene Folge gemacht. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist auch was hier immer wieder aufkommt. Wir bewegen uns ja auch viel im 19. Jahrhundert im Podcast und es ist eben das Jahrhundert des Entstehens der großen Nationalismen dann auch. Und natürlich das 20. Jahrhundert als die Blüte des Nationalismus dann. Aber genau, ein immer wieder aufkommendes Thema. Und hier sehen wir eben, wie die Wurzeln des deutschen Nationalismus und die, auch wie du gesagt hast, Goethe, die Brüder Grimm und diese großen Figuren, die dann ja irgendwie auch das moderne deutsche Romantik und den modernen deutschen Nationalismus mitprägen, dass die eben große Fans von Friedrich II. Sind, weil sie da eben seine aufgeklärte Seite hervorgehoben haben und seine militärischen Erfolge und da eben gesagt haben, diese Mischung ist quasi so, das ist ein idealer König, so sollte ein Herrscher sein. Dieses Vorbild des aufgeklärten Königs, der Briefe an Voltaire schreibt und sich da in einem ständigen Diskurs befindet und so mit den Geistesgrößen seiner Zeit und quasi der Philosophenkönig, der auch erfolgreicher Krieger ist und das alles vereint und so.
Genau, und hier, was du ansprichst, ist wichtig, weil Friedrich II. So aufgeklärt oder so philosophisch und gutmütig man ihn auch betrachten möchte, er wollte sich auch als solcher inszenieren. Ne? Also er hat bewusst, zumindest gehen Historiker davon aus, seinen Nachfolger, also seinen Neffen, aus den ganzen Regierungsgeschäften und so weiter herausgehalten, um selber als Großartiger in die Geschichte einzugehen. Übrigens Friedrich der Große, den Beinamen hat er bekommen, als er den dritten Schlesischen Krieg gewonnen hat. Und ich glaube, dass Friedrich II. Sehr gut wusste, wie er sich zu inszenieren hat, um eben als ein Großer praktisch in die Geschichte einzugehen. Aber ja, das Bild Friedrichs II., Friedrichs des Großen, ist eines, das auch viele Nachfolger dann auch noch aufrechterhalten haben. Und er war praktisch die Person, an die sich die späteren Herrscher messen mussten. Sein Nachfolger hat es offensichtlich nicht geschafft, Friedrich Wilhelm II., auch wenn er das Gebiet verdoppelt hat durch diese Teilungen. Die waren jetzt natürlich nicht aus seinem diplomatischen Geschick heraus zustande gebracht worden, sondern eigentlich eher aufgrund der geopolitischen Situation beziehungsweise der internationalen Situation, dass eben Polen-Litauen so geschwächt war, Russland expansionistisch war und Habsburg sowieso sich das genommen hat, was günstig war, sich zu nehmen. Dann stirbt auch Friedrich Wilhelm II. Sein Sohn wird König von Preußen und der heißt dann, was glaubst du?
Ich hab einen Tipp, Friedrich Wilhelm vielleicht?
Genau, Friedrich Wilhelm III. Wird König von Preußen, übrigens jetzt auch offiziell von Preußen. Das geht aus der ersten Teilung Polens hervor, weil als diese Landbrücke geschlossen wird zwischen Ostpreußen und Pommern, darf sich der preußische König dann auch König von Preußen nennen. Jetzt haben wir Friedrich Wilhelm III., der zu einer recht ungünstigen Zeit oder aus monarchischer Perspektive und ungünstigen Zeit an die Macht kommt, denn wir befinden uns hier jetzt eigentlich schon in der Französischen Revolution.
Ja, endlich wieder Französische Revolution, mein Lieblingsthema. Naja, aber tatsächlich haben wir jetzt diesen Wandel, den ich vorhin mal angeteasert habe, dass wir auf einmal, die Französische Revolution ist natürlich ein großer sozialer Wandel, ein Umsturz, der erfolgreiche Versuch einer neuen herrschenden Klasse, eine alte herrschende Klasse abzulösen, wie das bei Revolutionen immer so der Fall ist. und das Großbürgertum übernimmt. Die Juristen übernehmen den Staat. Das ist also komplett. Und eine Folge davon sind aber nicht nur die großen kulturellen und soziopolitischen Änderungen, die damit einhergehen, sondern eben auch eine zentrale militärische Veränderung, dass du einen Bürgerheer hast. Die Französische Revolution hat in den Koalitionskriegen, das heißt in den Kriegen gegen ganz Europa, müsst ihr euch vorstellen, die Franzosen machen ihre Revolution, wollen den König da eigentlich noch mit an Bord haben, der König haut dann irgendwann ab, heimlich versucht, außer Lande zu kommen, ganz ähnlich wie die Geschichte von Friedrich dem Großen, wie er als junger Mann versucht zu fliehen, nur versucht der französische König eben nicht seinem Vater zu entkommen, sondern der neuen Regierung, der republikanischen. Und die werden eben aufgefasst kurz vor der Grenze und das wird als der große Verrat interpretiert, der dann zur Hinrichtung führt. Berühmte Guillotine, die von einem Doktor Guillotine erfunden wurde. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt im Podcast, aber finde ich sehr lustig. Und dass dann aus diesem Schock, dass da der Monarch eben hingerichtet wurde, das restliche monarchistische Europa sagt, das müssen wir beenden, das ist eine Gefahr für unsere Herrschaft. Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, um dieses Monster wieder zurück in den Höllenschlund zu treiben, also diese republikanische Demokratie wieder wegzubekommen, bevor das bei uns auch noch irgendwie übergreift. Und die Lösung der republikanischen französischen, der Revolutionäre war, eine Bürgerarmee zu schaffen, wo jeder jetzt teilwerden konnte, wo es Aufstiegschancen gab. Das heißt, wenn du dich als Soldat in der republikanischen Armee hervorgetan hast, dann konntest du aufsteigen und es ging nicht mehr darum, nur was für eine aristokratische Familie, aus wer du stammst, macht deinen Rang aus, sondern jetzt ging es auf einmal tatsächlich um Motivation und es gab Anreize und in diesem Rahmen wurde der totale Krieg erfunden. Also die Idee eines totalen Krieges, wo jeder Bürger seinen Beitrag leistet an der Heimatfront für den Sieg des Staates, was wir danach dauerhaft sehen und was in den Ersten und Zweiten Weltkriegen als totalen Kriegen eben mündet, haben wir schon in den Koalitionskriegen, dass eigentlich der Rest von Europa, die Monarchien, spielen noch das alte militärische Spiel, wie es die Preußen bis dahin perfekt gespielt haben. Die Preußen denken, wir machen weiter, was wir unter Friedrich dem Großen gemacht haben, das wird funktionieren. Und die Franzosen im Gegensatz dazu das Spiel neu erfinden. Die verändern die Spielregeln. Die französischen Soldaten können allein aufs Klo gehen im Wald. Man muss keine zwei mit Stöcken mitschicken, damit die nicht wegrennen, wenn die pinkeln gehen. Und das führt dazu, dass du jetzt nicht mehr 80.000 gebrochene Männer brauchst, die Kadaver gehorsam leisten, sondern du hast 300.000 motivierte Bürger, die vielleicht nicht so gut trainiert sind, aber die haben Bock. Und die können doppelt so schnell von A nach B laufen, weil die dir nicht wegrennen aus Versehen. Und also du hast eine ganz andere Art von wie motiviert und warum kämpfen denn meine Leute? Und das führt eben dazu, dass die Französische Revolution hier erstaunlicherweise nicht niedergeschlagen wird vom Rest von Europa, sondern sich hält. Weil mit dieser neuen, es gibt dieses berühmte Zitat von Napoleon, dass die Habsburger in der letzten Schlacht 10.000, ich krieg's gerade nicht zusammen, es geht auf jeden Fall um mehrere tausend Mann, die verloren wurden und er sagt, das verliert in einer Woche, das ist kein Problem, das kann man wieder auffüllen, das ist alles eine Frage von Logistik. Diese Veränderung führt dazu, dass die Preußen katastrophale Niederlagen gegen die französischen Heere einstecken müssen. Und zwar so katastrophal, also katastrophaler geht es eigentlich nicht mehr.
Genau, und Friedrich Wilhelm III. Versucht auch zunächst, Preußen aus den Kriegen gegen Frankreich noch herauszuhalten, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber eines der Gründe ist, dass er auch wieder ein sehr sparsamer König war. Und auch sehr friedfertig. Also der wollte auch keine Kriege führen. Er war auch kein wirklich entschlossener König. Und wenn wir dann später auf die Verteidigung beziehungsweise auf die Kämpfe gegen Napoleon zurückgreifen, ist es seine Frau, und andere Generäle, die eben diesen Krieg gegen Napoleon oder die Verteidigung Preußens gegen Napoleon wirklich durchführen. Aber er ist noch so ein bisschen, hält sich vage ist unentschlossen. Und als er dann tatsächlich eintritt, kassiert Preußen und auch die Koalition Niederlage für Niederlage, mündend in der großen Katastrophe, wie sie auch von vielen Historikern genannt wird, bei den Niederlagen der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt. 1806 verliert die preußische Armee, die tolle Armee Friedrichs II., die sie zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr ist. Übrigens, auch damals viele Militärexperten waren schon dafür, dass die Armee reformiert werden soll. Also das war wirklich eine Armee, die eigentlich vielleicht im 18. Jahrhundert sich noch sehr gut geschlagen hätte, aber jetzt zu Beginn des 19. dann schon gar nicht mehr. Napoleon schlägt Preußen vernichtend. Preußen verliert große Gebiete, die sie bei den Teilungen Polens gewonnen hatten. Hauptsächlich die Gebiete, die dann in der zweiten und dritten Teilung Polens dazu kamen. Also diese Landbrücke, ganz wichtig, die bleibt bestehen, interessanterweise auch. Und auf dem Gebiet, das Preußen verliert, entsteht dann das Herzogtum Warschau. Also wenn du so willst, kriegt Polen wieder Land zurück, was aber natürlich dann unter Napoleons Gnaden ist, ne?
Ja, das war von den großen Spielen von Napoleon eigentlich. Napoleon war in Polen ein gefeierter Held, weil er als Befreier gesehen wurde, der sich jetzt von der Unterdrückung befreit und nach republikanischen Normen eben der Selbstbestimmung und so weiter den Polen erlaubt. Und die Polen hatten auch vorher schon zum Beispiel im spanischen Feldzug Napoleons in Spanien gibt es so berühmte Beispiele von polnischen Reitertruppen, leichter Reiterei, die einen uneinnehmbaren Pass allein eingenommen haben. Also die gesamte Armee steht dort, es gibt belagerte, sich überschneidende Verteidigungsnester, die da in den Berg reingelassen wurden und komplette Sperren. Und die Polen opfern sich und erobern das Ganze in einem Überraschungssieg über die Spanier und waren somit die verlässlichsten Kavallerietruppen, die Napoleon so untereinander hatte, weil die einfach extrem motiviert waren, auch wieder das Beispiel. Die haben dafür gekämpft, Napoleon zu beeindrucken, damit Napoleon sagt, ich glaube, ich schuld meiner Reiterei was. Ich glaube, ich schuld dem Herzogtum Warschau. So, ja.
Genau, und dieses Herzogtum entsteht, also es gibt wieder einen polnischen Staat, wenn man so will. Napoleon hatte den Polen dann auch versprochen, sobald alles befriedet ist, kriegen sie auch einen richtigen Staat, der sich dann auch Polen nennen darf. Preußen ist dann zu dem Zeitpunkt gekränkt von der Niederlage. Wie gesagt, große Gebiete wurden verloren. Die Armee, die ja als das preußische Symbol betrachtet wurde, schon da zu dem Zeitpunkt, liegt in Trümmern. Und es entsteht so eine kleine Bewegung in Preußen, die sich dann darum bemüht, Reformen einzuführen in Preußen. Und diese Reformen liegen in unterschiedlichen Bereichen. Es beginnt 1807 dann mit dem sogenannten Oktoberedikt, die Landreform. Wollen wir darauf schon zu sprechen kommen? Oder? Ja. Das Oktoberedikt sorgt dafür, dass die Bauern befreit werden. Es gibt eine Agrarreform, also die Aufhebung der Untertänigkeit wird hier beschlossen.
Aber nicht in den ostpreußischen Gebieten, wenn ich das richtig weiß, oder? Es gab die ostpreußische Höfe mit Junkern, die noch, glaube ich, die Leibeigenschaft länger geführt haben. Ich glaube, diese Befreiung bezieht sich tatsächlich nicht auf alle Gebiete unter preußischer Herrschaft. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Naja, es gab halt eben diese riesigen Magnaten. Das war zwar eine Minderheit in den ostelbischen Gebieten, aber sie waren eben sehr mächtig und sie hatten sich diese Privilegien eingeräumt, dass sie noch eben diese Untertänigkeit weiter ausführen durften. Tatsächlich, du hast absolut recht, erst 1850 wird die Erbuntertänigkeit komplett abgeschafft, aber das hier ist schon mal ein wichtiger Schritt in Richtung moderner Staat, den Preußen da einführt.
Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt auch für heute also fast genug abgedeckt haben und wir einfach bei Gelegenheit noch eine dritte Folge zu Preußen machen, weil jetzt kommen wir auch tatsächlich zu dem Bereich, wo nach und nach klar wird, dass Preußen sich mit einer Reichseinigung im 19. Jahrhundert vielleicht irgendwie mal beschäftigen wird. Und dann würden wir im dritten Teil tatsächlich über Preußen, das Kaiserreich, sprechen. Also wie wir von den Reformen dann zum Kaiserreich kommen und wie das Kaiserreich dann sein Ende nimmt, Ende des Ersten Weltkrieges, und wir den letzten Hohenzollern-Kaiser in Dänemark haben, wie er wütend ganze Wälder abholzt und sich die Dänen darüber beschweren, dass wir unseren Kaiser wieder zurücknehmen sollen, weil es nicht genug Bäume gibt in diesem Land, um den noch 10 Jahre weiter die ganzen Wäldchen abholzen zu lassen. Genau, aber den dritten Bogen spannen wir dann. Ich fand tatsächlich sehr spannend, Friedrich den Großen heute und sein Vater und diese Zwischenzeit, wie Preußen mächtig wird eigentlich heute, uns anzuschauen. Und das macht logisch eigentlich auch, finde ich, schön Sinn, das als drei Teile aufzubauen. Also
ja, also ich glaube, wir sollten dann bei den Reformen, bei den preußischen Reformen dann ansetzen und sozusagen die Zeit der napoleonischen Herrschaft in Deutschland, ne, da können wir ja am besten ansetzen, weil diese preußischen Reformen dann insofern wichtig sind, als sie das Königreich zu einem modernen Staat ausbauen. Es gibt Reformen in allen Bereichen, in der Verwaltung, im Heer, in der Bildung, und das ist insofern wichtig, als wir dann von da dann einen guten Bogen über das 19. Jahrhundert spannen können bis hin zum Kaiserreich.
Ja. Das klingt doch nach einem sehr guten Plan. Das machen wir so. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Also entweder kostenlos, dann empfehlt uns weiter, empfehlt uns an Leute, die uns vielleicht noch nicht hören oder noch nicht kennen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann gerne auf YouTube Premium und auf Patreon. Auf Patreon gibt es auch eine Liste von Unterstützern und Unterstützerinnen, die wir gern vorlesen. Wenn ihr da dazukommen wollt, freuen wir uns sehr. Uns unterstützen auf Patreon der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Petrosilius Zwackelmann, Alexi, Katharina und Fernando. Vielen Dank euch. Und natürlich auch vielen Dank an Vincent, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an deinem Wochenende mit mir so ausführlich über Preußen zu sprechen. Und wir hören uns ja bald dann noch im dritten Teil.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten euch hier durch diesen relativ schnellen Ritt ganz gut unterhalten, aber auch informieren. Wir haben natürlich hier unheimlich viele Dinge auslassen müssen. Es geht leider nicht anders, aber wir werden dann zum dritten Teil nochmal so einen kleinen Recap machen, vielleicht auch nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwo mit den Daten durcheinander gekommen sind. Ich bin mir jetzt nämlich ziemlich sicher, dass der Soldatenkönig nicht 1718, sondern 1713 gekrönt worden ist. Ja, aber ich freue mich auf den dritten Teil, und dann werden wir uns nochmal treffen.
Ja, ist ja cool. Und wenn euch falsche Jahreszahlen aufgefallen sind, das ist bei unserem Podcast ja sowieso normal. Ich habe ja immer einen Zahlenhexer da drin, eigentlich mindestens einen pro Folge. Wer das als Osterei, so ein bisschen Easter Egg-mäßig, ist eigentlich unser verstecktes Geheimnis. Ob ihr auch wirklich aufmerksam zuhört, ne, und Bescheid wisst, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen, falls wir wieder Zahlen falsch genannt haben. Dann kann ich das in der Beschreibung unter dem Video kurz erwähnen oder irgendwo eine kleine Notiz hinzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören an euch, und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.